Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuni Wien. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Daniela Bisoyu. Sie ist Senior Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik, dem OIIP. Und sie forscht zu unter anderem Extremismus, Radikalisierung und Terrorismus. Und heute wollen wir über ein neues, sehr spannendes Forschungsprojekt von ihr sprechen. Da geht es um den Schutz von religiösen Kultstätten, beziehungsweise auch um die Frage, warum sich diese mit mehr und unterschiedlichen Angriffen konfrontiert sehen. Herzlich willkommen, liebe Daniela. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Danke für die Einladung.
Ja, ich habe schon gesagt, in einem neuen Forschungsprojekt, das ja ein groß angelegtes internationales Projekt ist mit verschiedenen Partnern in unterschiedlichen Ländern, da geht es um Angriffe gegen Kultstätten beziehungsweise auch um die Frage, wie man den Kultstätten schützen kann. Und den Begriff Kultstätte, den habt ihr ja sehr weit definiert. Das schließt jetzt Kultstätten der christlichen Glaubensgemeinschaft ein, genauso wie islamische Kultstätten oder jüdische Kultstätten, aber zum Beispiel auch Zeugen Jehovas. Also es sind wirklich anerkannte Religionsgemeinschaften gemeint. Und wir wissen jetzt auch aus den Medien, gerade seit den Ereignissen des 7. Oktober, dass es zu vermehrten Angriffen nicht nur gegenüber Personen, sondern auch gegenüber Kultstätten kommt. Das beginnt bei einfachen Schmierereien oder Graffitis bis hin zu wirklichen Zerstörungen oder Bombenangriffen. Es gab auch schon davor, kann ich mich erinnern, Angriffe oder auf, man möchte fast sagen, ja, Attentate gegenüber islamische Kultstätten. Da wurde zum Beispiel in Graz ein blutiger Schweinekopf vor einer Moschee abgelegt. Das heißt, nicht erst mit dem 7. Oktober, aber schon auch dadurch noch befeuert, verzeichnet man eben mehr solcher Angriffe, Attacken gegenüber Kultstätten. Und ihr stellt euch jetzt die Frage, wie man damit umgeht, wie man diese auch verhindern kann. Kannst du vielleicht zu Beginn kurz skizzieren, um welche Art von Angriffen handelt es sich vorrangig? Weil ihr habt ja da auch versucht, eine Art wirklich Dokumentation dieser Angriffe nicht nur in Österreich, sondern auch in benachbarten Ländern zu skizzieren.
Genau, also wir wollten zuerst feststellen, um welche Phänomene geht es eigentlich? Also was gibt es für Angriffe, wie viele und welche Art? Weil natürlich in den Medien wird nicht sehr oft darüber berichtet, beziehungsweise nur, wenn es ein wirklicher Anschlag ist, also ein Terroranschlag zum Beispiel. Nur natürlich diese Kultstätten sind eigentlich manche wirklich jede Woche mit solchen Aktionen konfrontiert, auch wenn es jetzt nicht, wenn der Gewaltgrad nicht so hoch ist, aber auch zum Beispiel Graffiti, also das ist etwas, das man eigentlich regelmäßig sieht. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wir haben an und für sich die Angriffe in zwei groben Kategorien geteilt. Also erstens einmal sozusagen Attentate, also halt wirklich gewalttätige Attentate. Und dann etwas, was wir dann subsumiert haben als Hate Crime. Aber das inkludiert zum Beispiel auch Graffiti. Und also Dinge, wo vielleicht der Schaden nicht so groß ist, aber durch die Tatsache, dass man solche Dinge immer wieder erfährt, ja, also könnte man sagen, dass die Wirkung nicht geringer ist. Also man fühlt sich sozusagen ständig bedroht durch solche Aktionen. Im Projekt haben wir tatsächlich für mehrere Länder in Europa versucht, soweit es ging, diese Attentate eben systematisch zu erheben. Es gibt unterschiedliche NGOs, die in manchen Ländern solche Daten erheben, in anderen nicht. Es gibt grundsätzlich viele oder mehrere Datenquellen, aber man hat bis jetzt noch keine systematische Datenerhebung über das Phänomen. Wir können nicht sagen, dass wir tatsächlich alles entdeckt haben, aber auf jeden Fall ist es mehr, als man nur sozusagen aus der Presse vielleicht erfährt oder nur indem man einen Bericht von einer NGO liest. Wir haben dann letztendlich festgestellt, dass die Lage in Europa unterschiedlich ist. Also man hat, vielleicht sollte ich zuerst sagen, welche Länder überhaupt dabei sind im Konsortium. Also außer Österreich haben wir Deutschland, Spanien, Portugal, Frankreich, was haben wir noch, Rumänien dabei, Griechenland, Lettland haben wir auch. Genau, also wir haben versucht, vor allem die Kandidaten auszuwählen, wo wir schon von vornherein wussten, dass da das Problem größer ist, wie zum Beispiel Frankreich, Spanien oder Deutschland. Aber auch andere Länder zu sehen, wie da die Lage ist. Und tatsächlich in manchen Ländern ist das nicht so ein großes Problem, wie zum Beispiel Portugal, Rumänien, in anderen Ländern aber schon. Und es ist auch unterschiedlich, welche extremistische Akteure vor allem solche Attentate verüben und auch ja, wie die Attentate aussehen. Was man aber unterm Strich sagen kann, und das war die Lage vor dem 7. Oktober. Es war für uns überraschend zu sehen, dass zum Beispiel in Österreich, also wenn man jetzt zum Beispiel sich nur Hate Crime anschaut, da auf dem ersten Platz sind christliche Einrichtungen und dann muslimische Einrichtungen und erst dann jüdische Einrichtungen. Natürlich kann man sagen, wir haben mehr Kirchen, das stimmt auch, aber so viele Moscheen sind es ja auch nicht. Also da sieht man schon einen gewissen Trend und das hat sich dann auch in anderen Ländern bestätigt. Also die muslimische Community scheint vorrangig das Opfer solcher Attentate zu sein. Also wenn man sich die Zahlen anschaut. Wenn man sich die Art von Attentate anschaut, dann kann man sehen, dass zum Beispiel bei den jüdischen Einrichtungen diese Ereignisse tendieren dazu, gewalttätiger zu sein. Und zum Teil auch bei katholischen. Das heißt, also unterschiedliche Arten, wie man das Phänomen betrachten kann und auswerten kann. Und das hat natürlich dann auch damit zu tun, wer das macht. Also wir haben uns auch angeschaut, welche Akteure sind eigentlich diese Attentäter und wie rechtfertigen sie auch für sich und für ihre Sympathisanten solche Aktionen. Mhm. Und letztendlich, dass ich nicht vielleicht so viel erzähle, das Ganze mache, letztendlich war unser Ansatz nicht nur zu sagen, okay, das ist jetzt das Problem, wie können wir diese Kultstätte schützen im Sinne von Sicherheitsmaßnahmen, weil da im Übrigen gibt's auch Lücken und Unterschiede in den Ländern und auch zwischen den religiösen Gemeinschaften. Der Anspruch ist auch, wie können wir das Ganze ein bisschen erweitern? Also ein Konzept, ein Sicherheitskonzept, das auch die Gemeinschaft und auch die Gesellschaft involviert. Die Idee wäre dahinter, am besten warten wir nicht, bis etwas passiert und dann können wir sozusagen versuchen, die Schaden zu minimieren, sondern ideal wäre es, wenn es gar nicht dazu kommt.
Also präventiv
tätig. Genau. Also ein sehr starker präventiver Aspekt oder präventiver Ansatz. Und das heißt wiederum, dass man klar die religiösen Gemeinschaften gewissermaßen empowern muss, aber es geht auch um die Gesellschaft umherum. Weil was wir gesehen haben, ist, dass über die Zeit sich extremistische Akteure einfach mehr trauen. Also weil sie davon ausgehen, dass es ihnen nichts passieren wird, weil die Gesellschaft sozusagen sich dafür nicht interessiert, nicht reagiert.
Aber ist das so? Würdest du das sagen? Teilweise muss man denen sogar recht geben, dass sich die Gesellschaft wirklich zu wenig für solche Angriffe interessiert. Weil ich stelle mir so ein bisschen die Frage, man könnte jetzt, ich spiele jetzt Devil's Advocate, sagen, naja, solange es nur, unter Anführungszeichen, Schmierereien oder Graffiti sind, ist ja in Anbetracht der ganzen Bandbreite an Angriffen, die es gibt, bis hin zu Gewalt gegenüber Personen, dass vielleicht etwas weniger wichtig. Ja. Und das war ja auch eine Diskussion, nicht nur hierzulande, sondern auch in Deutschland oder in der Schweiz nach dem 7. Oktober, wo man gesagt hat, der Schutz von Menschen steht im Vordergrund, der Schutz von Objekten ist zwar auch wichtig, aber ist vielleicht sekundär zu behandeln. Mhm. Würdest du jetzt aus den ersten Ergebnissen aus diesem Projekt ableitend sagen, dass man diese Unterteilung, dass die legitim ist, diese Unterteilung anzustellen, oder aber ist es vielleicht eher so eine Art Spektrum, wo man sagt, wenn man hier die Angriffe zulässt oder vielleicht nicht so genau hinschaut, dann kann sich das auch noch verstärken, vielleicht radikalisieren, die Angreifer werden vielleicht dann auch mutiger oder gehen dann irgendwann einmal nicht nur gegenüber Gebäuden vor, sondern auch gegenüber den Besuchern, also Gläubige, die in diese Kultstätten gehen.
Ja, also die Angriffe sind natürlich, also ich habe Graffiti erwähnt, aber es gibt auch andere Aktionen wie Vandalismus zum Beispiel oder auch Online-Kampagnen, die nicht mal physisch sind, aber sich doch gegen solche Kultstätte richten. Und ich werde gleich ein Beispiel geben dafür. oder Diebstähle, ja, also alle möglichen Arten von Verbrechen halt. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist hier, also für die extremistischen Akteure, die solche Aktionen verüben, ist das Gebäude an sich nicht wirklich das Ziel. Mhm. Also das Gebäude ist ein Symbol für die Gemeinschaft. Also ihr Problem und ihre Feinde in ihrer Wahrnehmung sind eben diese religiöse Gemeinschaften. Beziehungsweise es kann auch um ganzheitliche Gemeinschaften, weil mittlerweile definiert man den Feind nicht nur über Religion. Es läuft das Ganze oft über Kultur zum Beispiel. Religion ist ein Teil davon, aber man betrachtet gewisse Kulturen als ja nicht in Ordnung, hier nicht willkommen. Ja, das heißt, der Punkt von diesen Aktion ist nicht unbedingt Gebäude zu schädigen. Ich meine, das ist schon sozusagen der erste Schritt. Aber das Endziel ist eben, diese religiöse Gemeinschaft in Angst zu versetzen, mhm, einzuschüchtern. Also das ist das Ziel, das sie haben. Und das können wir mit Sicherheit sagen, weil wir haben eben auch ihre Propaganda zum Teil ausgewertet, um zu wissen, ja, warum machen sie das? Ja, weil es könnte sein, okay, sie machen das, weil sie es hassen oder sie haben nichts Besseres zu tun an dem Tag. Nein, es gibt eine Strategie dahinter. Also man möchte gewisse religiöse Gemeinschaften einschüchtern. Und das heißt letztendlich, dass es doch um Menschen geht, nicht unbedingt um sozusagen diese Infrastruktur an sich. Und auch wenn zum Beispiel in Wien noch kein Terroranschlag, sage ich jetzt mal, gegen eine Moschee oder eine Synagoge gegeben hat, wenn man tagtäglich mit solchen Dingen konfrontiert ist, also die Angst, die man verspürt, ist vielleicht nicht geringer als bei einem Terroranschlag, weil es sammelt sich. Also und es ist sogar so ein Dauerzustand, das vielleicht sogar schlimmer ist. Und die Auswirkung des Ganzen ist aber auch, dass man sozusagen also es gibt gesellschaftliche Auswirkungen, das will ich damit sagen, dass man diese, also gewisse Spaltungen in der Gesellschaft vorantreibt. Man projiziert gewisse Vorurteile und Bilder über andere auch. Das heißt, die symbolische Wirkung ist viel gravierender als nur jetzt ein Schaden an einem Gebäude.
Die Kultstätte steht eigentlich für die Gläubigen dahinter, mhm, also tatsächlich auch für die Menschen, denen diese Kultstätte etwas bedeutet. Genau. Ob sie jetzt wirklich nur unter Anführungszeichen aus religiöser Sicht oder einfach auch eine Frage der eigenen Identität ist und wo ja die religiöse Identität eben auch stark hineinspielt.
Mhm. Genau.
Und du hast jetzt auch schon gesagt, ihr habt mittlerweile auch ein wenig etwas herausgefunden über die Täter oder die Art von Tätern, die solche Anschläge begehen. Sind das immer Menschen, die radikalisiert wurden? Sind das Einzeltäter? Sind das Menschen, die in der Gruppe aktiv sind? Kann man da ganz pauschal vielleicht so ein paar Ableitungen treffen, wo ihr sagt, das wäre so ein klassisches Profil, das auf einen solchen Angreifer, der eben religiöse Kultstätten attackiert, zutrifft?
Also in den meisten Fällen sind es nicht Mitglieder einer extremistischen Gruppe, die das machen. Also es sind die Strategie ist auch, Sympathisanten zu motivieren, das zu tun. Also das heißt, wir haben eigentlich mit Sympathisanten zu tun, die entweder alleine oder in kleinen Gruppen agieren. In vielen Fällen ist es nicht bekannt, wer das ist. Und das ist auch wieder ein Punkt, warum die Gesellschaft eigentlich tätig sein soll. Weil, ja, also wenn man solche Dinge ignoriert, dann ist es auch schwierig herauszufinden, wer das gemacht hat, ist auch dann schwierig zu verhindern und so weiter. Also von den Daten, die wir doch sammeln konnten, ist tatsächlich also ca. 30% sind das Rechtsextremisten und dann ist eine Gruppe von Unbekannten, dann Dschihadisten und dann Linksextremisten. Also das ist so ein bisschen als Orientierung diejenigen, die ja am meisten tätig sind, sage ich jetzt mal in diesem Bereich. Rechtsextremisten greifen vor allem, also eigentlich nur Moscheen, also halt muslimische und jüdische Einrichtungen. Das war eigentlich schon, was wahrscheinlich schon bekannt, also keine Überraschung in dem Sinne. Dschihadisten greifen vor allem christliche Einrichtungen an. Das ist sozusagen so auf europäischen Ebene. Und man hat vereinzelt auch Linksextremisten, die also die keinen Unterschied machen sozusagen, für die alle diese religiösen Einrichtungen problematisch sind. Aber wie gesagt, für Österreich sind links, also im linken Spektrum ist nicht sehr viel zu berichten.
Also es sind vor allem rechtsextreme Gruppierungen und dschihadistische Gruppierungen, die hervorstechen. Mhm. Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen europäischen Ländern, die besonders frappant sind, die ins Auge stechen? Also ich vermute, dass Österreich, Deutschland sich vielleicht ähnlich verhalten werden, weil es ja kulturell, geografisch sehr nahe liegt, aber dann weiter wegliegende europäische Länder, die auch eine unterschiedliche Zusammensetzung der eigenen Wohnbevölkerung haben, sieht man da gravierende Unterschiede. Jetzt von den Glaubensgemeinschaften her, die vermehrt angegriffen werden, aber auch von der Art der Angreifer her.
Also man hat insgesamt einen Unterschied in dem, wie gesagt, manche Länder einfach weniger, also das Phänomen weniger ausgeprägt ist, wie zum Beispiel Portugal, Rumänien. In Griechenland ist vielleicht nicht uninteressant zu hören, dass da also im Bereich des Linksextremismus mehr los ist, aber auch deswegen, weil linksextremistische Akteure dort einfach stärker vertreten sind als in anderen Ländern. Ansonsten kann man eher Parallelen sehen, also gerade wo es um diese Länder geht, Frankreich, Deutschland, Österreich, Niederlande, Moscheen und insgesamt muslimische Einrichtungen sind sehr stark im Visier, aber eben auch jüdische Einrichtungen. Also das sind so die groben Trends, die man sieht. Lettland ist auch ein Land, wo eigentlich physisch nicht sehr viel passiert. Aber dort sieht man, also hat man schon gesehen, Cyberangriffe. Das ist etwas, das wir sonst in anderen Ländern nicht gesehen haben, aber definitiv eine Vulnerabilität. Also das ist etwas, das wo man sich doch irgendwie vorbereiten möchte.
Also das ist dann die Website von Kirchen beispielsweise,
ja, genau.
Moscheen,
richtig,
oder wie muss
genau.
man sich das vorstellen?
Richtig, ja. Ja. Was man hier zum Beispiel schon sieht, ist, also nicht auf dem Niveau, aber auf dem Niveau von E-Mails zum Beispiel. Mhm. Also wo ja, Hassrede, Bedrohungen verbreitet werden. Also anscheinend zum Beispiel die muslimische Gemeinschaft berichtet, das bekommen sie fast tagtäglich, ne? Solche E-Mails. Und das zeigt auch, ich meine, wie, weiß nicht, furchtlos diese Täter sind. Und es hat sehr stark auch mit einer gewissen Atmosphäre und anderen Phänomenen in der Gesellschaft zu tun, wie die Normalisierung gewisser Diskurse. Also wenn es irgendwie normal geworden ist, zum Beispiel Vorurteile gegen Muslime zu verbreiten oder ausländische Kulturen zu kritisieren und zu erklären, dass sie hier nicht gehören. Das natürlich führt dazu, dass solche Akteure einfach sich berechtigt fühlen in dem, was sie sagen, was sie tun und dass sie einfach es mehr tun als davor. Ich gebe immer in meinen Vorträgen das Beispiel der Identitären, die vor einigen Jahren schon Aktionen durchgeführt haben, aber eher verdeckt in der Nacht. Also vielleicht erinnern wir uns an diese Aktion, wo die Maria Theresien so in eine Burka angezogen haben. Das haben sie mitten in der Nacht gemacht.
Der Statue.
Genau, die Statue. Natürlich. Die Statue. Ja, das heißt, und dann einige Jahre später gab es eben diese Aktion von ihnen gegen Moscheen, wo sie Plakate hingestellt haben, Achtung, politische Islam in ihrer Nähe oder so etwas. Also mitten am Tag natürlich, auch begleitet von einer Online-Kampagne, wo das Ganze nochmal gezeigt wurde. Das heißt, das Phänomen hat einen ganz anderen Level erreicht und soweit ich weiß, gab es keine Konsequenzen. Also das heißt, religiöse Gemeinschaften fühlen sich in dem Fall ja, völlig ungeschützt, nicht nur was Sicherheitsmaßnahmen anbelangt, sondern auch dadurch, dass die Gesellschaft eigentlich gar nicht darauf reagiert. Also die Politik nicht, beziehungsweise zu wenig, aber die Gesellschaft auch. Das heißt, was wir uns anschauen im Projekt, klingt vielleicht sowas wie eine Nische und warum machen wir das eigentlich? Na, haben wir nicht größere Probleme, aber was wir sehen ist, dass das eigentlich wirklich nur so ein Symptom ist für Phänomene, die in der Gesellschaft wirklich jetzt sich entwickeln in eine ganz falsche Richtung.
Also es ist irgendwie ein Gradmesser, kommt mir vor, so wie du es schilderst, mhm. weil das, was du beschreibst, diese schleichende Normalisierung von Konzepten und Diskursen, die ganz rechts außen entstanden sind und sich dann immer weiter bis in die Mitte der Gesellschaft durchsetzen, das sehen wir ja in anderen Bereichen auch ganz deutlich. Und da scheint mir dieser Umgang mit religiösen Kultstätten beziehungsweise eigentlich die Ungeschütztheit dieser Kultstätten, weil
Es interessiert die Polizei nicht, es interessiert die Gesellschaft nicht, beziehungsweise es bleibt irgendwie sanktionslos, dass das ja wirklich auch ein Gradmesser ist dafür, wie weit es schon vorangeschritten ist mit dieser Normalisierung. Man sieht das in ganz anderen Themenfeldern auch immer wieder, würde ich sagen. Also das fügt sich jetzt für mich, ich befasse mich ja dann vor allem auch mit Fragen, wie etwa die schleichende Unterwanderung des Flüchtlingsschutzes auch so ein Gradmesser wäre, fügt sich das für mich wie so ein weiterer Puzzlestein eigentlich hinzu, zu dieser größeren These, die ja von unterschiedlichen Forschern auch in der Soziologie und so weiter vertreten wird, dass wir eben diese Normalisierung, diese schleichende Normalisierung ganz stark beobachten und dann aber interessanterweise sich irgendwann einmal nicht mehr klar trennen lässt zwischen, es kommt nur zu Anschlägen gegen muslimische oder jüdische Einrichtungen, sondern es sind ja auch, wie du jetzt geschildert hast, vor allem dann christliche Kultstätten betroffen. Also man sieht, wie das ineinander greift, weil irgendwann einmal wird auch nicht differenziert, nicht? Also es ist schon so, dass dann die Kultstätte als solches, die Religionsausübung als solches, oftmals als Angriffsfläche da ist.
Genau. Und es ist jetzt nicht zu sagen, dass gar nichts gemacht, dass es überhaupt keine Sicherheitsmaßnahmen gibt. Natürlich, gerade bei jüdischen Einrichtungen gibt es einige Sicherheitsmaßnahmen, entweder aus der Gemeinschaft heraus, also sozusagen, was sie selber entwickelt haben. Aber es gibt auch eine sehr gute Kooperation mit den Sicherheitsbehörden. Also da wurde schon sehr viel gemacht. Man hat sozusagen ein Auge drauf gehabt, schon seit langem, weil sie natürlich auch besonders gefährdet sind. Und wie gesagt, also wenn etwas passiert, dann tendiert es dazu, gravierender zu sein als bei in anderen Fällen. Das heißt, was wir oft haben, ist ein Unterschied. Ja, also Fälle, wo doch einiges erreicht wurde bezüglich Sicherheitsmaßnahmen, aber auch Kooperation, Austausch mit Sicherheitsbehörden. Und dann hat man andere Gemeinschaften, wo fast gar nichts gibt, entweder aus finanziellen Gründen, also was man sich einfach nicht leisten kann, eine Kamera zum Beispiel zu montieren. Aber es gibt diesen Austausch mit den Behörden auch nicht. Und das heißt, und für uns war dann sozusagen die Schlussfolgerung, weil wir haben natürlich auch versucht, auch solche Lücken dann zu entdecken, zu sagen, okay, was kann man machen, was wären so zu sagen, best practices. Und eine ist auf jeden Fall da, und das hat die Kommission jetzt zuletzt auch festgestellt. Ein sehr guter Weg ist natürlich, dass man sich auch unter Gemeinschaften austauscht und versucht, voneinander zu lernen. Aber auch, dass man tatsächlich diese Zusammenarbeit mit den Behörden um einiges verbessern muss. Also mit den lokalen Behörden, mit den Polizei, mit dem Verfassungsschutz. Das ist eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist zu sagen, weil wir haben mittlerweile auch unterschiedliche Workshops organisiert, wo sich religiöse Gemeinschaften ausgetauscht haben und zum Teil auch mit Sicherheitsbehörden. Und dann von denjenigen, die tatsächlich solche sehr fortgeschrittene, sehr komplexe Sicherheitsmaßnahmen entwickeln haben. Und das ist die andere Seite, ist zu sagen, idealerweise wäre es nicht notwendig, diese Sicherheitsmaßnahmen zu haben. Es ist auch nicht angenehm, sozusagen so eine Liste. Zum Beispiel gab es also so ein Study in Italien bei einer Synagoge. Und da kommen nur diejenigen rein, die auf einer Liste stehen. Das heißt, und das ist nicht wirklich so der Punkt von einer Kultstätte. Also das sozusagen soll etwas offener sein, wo alle rein können. Aber es ist nicht möglich aufgrund von diesen Sicherheitsbedenken. Und da kommen wir zurück auf dieses größere Bild. Wie können wir es schaffen, dass vielleicht solche Maßnahmen oder zumindest so viele nicht mehr notwendig sind? Also halt Sicherheitsbarrieren, Identity Checks, diese ganzen Geschichten, weil man sich dann, indem man sich auf die Bedrohung mehr konzentriert und versucht einzuschränken, ist es dann entsprechend nicht mehr notwendig, so viele Maßnahmen auf die Beine zu stellen. Und das ist eigentlich das Idealbild, das man erreichen möchte.
Also, dass man eigentlich nicht bei den Opfern, bei denen die angegriffen werden, ansetzt und da ganz, ganz viel einschränkt, bis irgendwie hin auch zu einer gewissen Einschränkung der Ausübung der eigenen Religion, weil man vielleicht dann beschränkte Öffnungszeiten hat, beschränkte Besuchszeiten, diese Liste, die du erwähnt hast, das alles schränkt ja auch ein in der eigenen Ausübung der Religion dann, sondern eher, dass man versucht, dieser Angreifer habhaft zu werden, vielleicht schon präventiv, bevor etwas passiert. Und da hast du ja auch erwähnt, und da würde ich jetzt gerne auch noch zurückkommen, weil ich weiß, dass das ein zweiter Bereich ist, in dem du auch forschst und arbeitest, die Frage des virtuellen Raums, des Internets, auch als ein Raum, wo, wie wir wissen, Radikalisierung stattfindet und wo sich Täter, egal ob sie dann als so einsame Wölfe, wie es oft heißt, agieren oder ob sie in der Gruppe agieren, wo die sich auch so ein Gedankengut aneignen, wo sie radikalisiert werden und wo sie ihresgleichen finden. Welche Rolle spielen denn da vor allem soziale Medien gerade für junge Täter? Es sind ja vor allem Männer. Ich weiß nicht, ob es Täterinnen auch gibt. Ich vermute, es sind vor allem jüngere Männer. Welche Rolle spielen denn da die sozialen Medien? Gerade TikTok zum Beispiel steht ja da immer wieder in der Kritik, weil das einen besonders schwierigen Algorithmus im Hintergrund hat. Plus natürlich mit dieser Handhabe, die da der Volksrepublik China gegeben wird.
Ja, also soziale Medien und das Internet machen natürlich einen Unterschied in Radikalisierungsprozessen, indem die Radikalisierung schneller und intensiver verläuft. Also der Prozess ist nicht ganz anders. Also es ist sozusagen nicht, ja, also eine neue Ära der Radikalisierung. Also was da, und das ist wichtig, es muss immer ein Austausch geben. Also es ist ein Gruppenphänomen. Also ist und eben auf dieser sozialpsychologischen Ebene, was da passiert, ist nicht grundsätzlich anders als was in der realen, also Offline-Welt passiert. Aber das Ganze vielleicht schneller, weil man hat mehr Zugang zu mehr Informationen. Man kann sich sofort mit Leuten austauschen, die zum Teil gar nicht in derselben Stadt zum Beispiel sind oder ganz anders. Also das Ganze ist viel schneller. Aber man muss dann auch unterscheiden zwischen unterschiedlichen sozialen Medien, je nachdem, wo man sich im Radikalisierungsprozess gerade befindet. Also TikTok ist nicht, also auf TikTok kann man sich vielleicht ein Stück weit radikalisieren, aber nicht bis zu einem Anschlag. Also
bis man die Handlung setzt quasi. Also genau. Man ist vielleicht vom Gedankengut her, kommt man wahrscheinlich schnell in diese Blase rein, wo mir dann der Algorithmus immer das Gleiche vorschlägt.
Ja.
Aber man wird nicht unbedingt bis zur Handlung, meinst du?
Genau. Also das soziale Medium dafür ist Telegram. Also die stark radikalisierten Personen sind auf Telegram. Und da werden auch, zum Beispiel wurde auch, nachdem sich dieser ganze Konflikt jetzt in Palästina entwickelt hat, hat Daesh oder der islamische Staat auch auf Telegram ganz konkrete Anweisungen verteilt. So unter dem Motto, wie kann man die Palästinenser schützen? Natürlich kann man dadurch das nicht erreichen, aber es wurde so sozusagen verkauft in der Propaganda. Und darunter war auch explizit gesagt, man sollte jüdische Einrichtungen angreifen und vor allem auch Kultstätte. Und christliche. Also da wurden die dann sozusagen konkret benannt. Und es ist das gleiche Phänomen, wo man versucht, eben Leute zu motivieren, ohne zu wissen, wer sie sind. Also es ist eine nicht mehr dezentralisierte Struktur, sondern die werden gar nicht wissen, wer dann letztendlich tätig sein wird. Aber sie versuchen eben, diese Leute zu motivieren. Und dann, was man auf Telegram auch hat, sind eben geschlossene Gruppen, wo man dann tatsächlich konkret miteinander reden kann. Meistens Sympathisanten oder Sympathisanten plus ein Rekrutierer, der ein bisschen älter ist. Muss aber nicht offizieller Mitglied von Daesh sein. Und da werden dann konkrete Handlungen geplant. Und auch eventuell vielleicht noch Bombenanleitungen geteilt und solche Dinge.
Also die Logistik quasi kommt dann schon rein. Genau, nicht? Also wie komme ich dorthin oder wie lege ich dort eine Bombe oder wie besorge ich mir, ich weiß nicht, Sprühflaschen und so weiter.
Und ansonsten, ich meine, das natürlich auf TikTok ist es, also es gibt negative, aber auch positive Seiten, würde ich sagen. TikTok ist, also auch der Algorithmus ist so, natürlich bekommst du ähnliche Sachen vorgeschlagen, aber auch andere Sachen. Da ist ein bisschen der Unterschied zu zum Beispiel YouTube oder anderen. Das heißt, es bleibt doch eine gewisse Diversität. Und es ist auch nicht so, dass wenn du nach etwas suchst, sofort und nur die radikalen Inhalte vorgeschlagen werden. Es scheint ein bisschen schwieriger zu moderieren dort. Ich würde gar nicht sagen, dass TikTok sich ganz weigert, zum Beispiel Konten zu sperren oder solche Sachen. Das machen sie schon. Nur er scheint ein bisschen länger zu dauern als bei den anderen. Ja, und es ist, vielleicht scheint die Zusammenarbeit mit Behörden ein bisschen schwieriger. Dadurch, wie du gesagt hast, dass sie tatsächlich in China sind und nicht in Europa. Aber es wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach zu sagen, das Ganze passiert wegen TikTok. Also TikTok ist eine Plattform, wo Inhalte propagiert werden. Aber es gibt unterschiedliche Plattformen. Wenn man jetzt TikTok zum Beispiel von heute auf morgen ausmachen würde, dann würden sie das woanders tun. Mhm. Wir haben sogar gesehen, bevor TikTok so populär wurde, man hatte Dschihadisten zum Beispiel sehr stark auf Twitter. Dann hat Twitter angefangen, das Ganze sehr einzuschränken, nicht nur Dschihadisten, sondern auch Rechtsextremisten. Dann sind sie weiter gewandert auf Telegram. So. Dann hat man sich auf Telegram konzentriert jetzt, und dann sind sie wieder zurückgekommen auf Twitter. Auf einmal fand man auf Twitter Sachen, aber so dass man die Sperrungen umgehen konnte, weil ein Konto zu sperren dauert eine Weile, also mindestens 24 Stunden. Was sie dann gemacht haben, ist unterschiedliche Konten aufmachen und ganz kurze Mitteilungen propagieren und dann auch. Also sozusagen so eine Blitzkampagne, die im Laufe der natürlich sehr viele Leute diese Inhalte gesehen haben. Und natürlich wurden dann die Konten gesperrt, aber es war schon zu spät. Das heißt, sie werden immer einen Weg finden, sich anzupassen. Das heißt, nur durch Repression wird man nicht sehr viel erreichen. Also man muss halt mehr investieren in eben Counter-Messaging auf einer Seite und auf der anderen Seite in Resilienz. Es ist natürlich besser, wenn man die Leute stärken, die Jugendlichen stärken kann, so dass wenn sie etwas sehen, dann erstmal erkennen können, okay, das ist nicht in Ordnung, vielleicht sollte ich das nicht mehr anschauen und vielleicht auch etwas dagegen sagen können, wenn sie dann angesprochen werden in gewissen Situationen.
Das Schwierige scheint mir ja in der jetzigen Situation auch zu sein, dass das gepaart ist. Auf der einen Seite hat man legitime Ansinnen, vielleicht auch ein legitimes Unrechtsempfinden. Wenn man sich die Situation in Gaza ansieht, ist es zutiefst menschlich, Mitleid zu empfinden mit den Frauen, Kindern, die dort leiden und eigentlich nichts mit der Hamas zu tun haben. Im Gegenteil, ja auch von der Hamas selbst instrumentalisiert werden. So. Auf das setzen dann aber Dschihadisten auch bewusst auf und sagen, schaut mal, das, was dort passiert, wie könnt ihr das Unrecht gegen die Palästinenser sühnen, ja? Indem ihr beispielsweise in euren europäischen Ländern Anschläge gegenüber jüdischen oder christlichen Kultstätten verübt. Was natürlich absolut keinen Zusammenhang wirklich in der Realität hat, aber dieser Zusammenhang wird ja hergestellt und ganz stark instrumentalisiert, würde ich sagen. Also genau dieses Leid und Unrecht in Palästina wird ja von den Dschihadisten instrumentalisiert. Und das scheint mir aber unglaublich leicht zu verfangen, vor allem, wie wir sehen, bei jungen, ganz jungen Userinnen und Usern, aber natürlich auch noch in die gehobenen Altersschichten hinauf, wo man sieht, da setzt sich etwas fort, was vielleicht unter Anführungszeichen gefühlt weit weg von Europa passiert, aber unmittelbar auch zur Polarisierung in den europäischen Gesellschaften beiträgt. Und das ist jetzt in meiner laienhaften Wahrnehmung schon etwas, was an einer neuen Qualität irgendwie gewonnen hat seit dem 7. Oktober. Ich habe mir auch die Zahlen rausgesucht, was jetzt nur sowohl die antisemitischen Vorfälle als auch die antimuslimischen Vorfälle betrifft. Antisemitische Vorfälle sind allein im Oktober um 300% im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre gestiegen. Und auch beim antimuslimischen Rassismus war es so, dass wir im Oktober letzten Jahres mehr als in den ersten 9 Monaten davor verzeichnet haben. Ist das etwas, wo du sagst, das sehen wir auch im Bereich der Angriffe gegenüber Kultstätten, falls ihr da schon Daten habt? Also jetzt nicht nur unter Anführungszeichen etwa verbale Attacken gegenüber muslimische und jüdische MitbürgerInnen, sondern auch die Kultstätten, wo sich noch einmal ganz massiv etwas verschoben hat, eben aufgrund dieser Verknüpfung oder Verquickung von Themen, die von Dschihadisten vorangetrieben wird.
Ja, auf jeden Fall. Also unser ursprünglicher Plan, also laut Projektplan, war es, diese Datensammlung mit Ende September zu beenden, weil wir haben natürlich auch andere Aktivitäten, die wir umsetzen müssen. Aber nachdem wir gesehen haben, dass das Ganze, wie du sagst, auch Quantität gewonnen hat, dann haben wir beschlossen, die Daten weiter zu sammeln. Das heißt, es wird jetzt alle 3 Monate also sozusagen das, den Datensatz aktualisiert. Und was wir gesehen haben, also was ich schon sehen kann, ist, die Tendenzen an sich haben sich nicht geändert, aber die Quantität der Angriffe. Also es findet viel mehr statt. Und vielleicht deswegen, weil, wie du sagst, es passiert was, es findet was in der Gesellschaft statt, eine gewisse Polarisierung, die im Übrigen nicht nur die Islamisten, sondern auch die Rechtsextremisten vorantreiben. Und das widerspiegelt sich dann eben auch in diese Zahlen, weil vielleicht, ja, wie schon erwähnt, diese Kultstädte haben natürlich eine gewisse Symbolik. Also wenn man diese Feindbilder entwickelt und dann soweit ist, etwas angreifen zu wollen, dann ist es sozusagen da. Es kommt praktisch vor, sich dagegen zu wenden. Also, wir sehen einerseits Parallelen zu Syrien damals. Mhm. Also, was solche Bilder mit jungen Menschen machen. Und klar kann man sagen, einerseits, sie werden instrumentalisiert, das stimmt, aber die Bilder sind real. Also man kann das sozusagen nicht wegdiskutieren und sagen, ja, einfach ignorieren, die sind da. Und wir wissen auch von damals, dass solche Bilder eine unglaubliche emotionale Wirkung haben auf Menschen, was zum Beispiel Feindbilder betrifft, aber auch die Motivation, etwas dagegen zu tun. Damals konnte man relativ leicht nach Syrien fahren. Diese Möglichkeit ist in dem Fall nicht wirklich, nicht wirklich da. Das heißt, wenn man etwas tun möchte, dann wird sich wahrscheinlich alles in Europa abspielen. Also so gesehen könnte man sagen, die Situation könnte eigentlich noch schlimmer werden als damals mit Daesh.
Also damals war es ja so, dass sich zum Beispiel auch österreichische deutsche Jugendliche, die hier geboren sind, aufgewachsen sind, dem Dschihad angeschlossen haben, auch junge Mädchen, junge Frauen beispielsweise dann nach Syrien gegangen sind, dort dann versucht haben, diesen Kampf zu unterstützen im weitesten Sinne, etwa indem sie gefolgsame Ehefrauen wurden, Kinder geboren haben und irgendwann einmal dann aber in manchen Fällen doch der Wunsch da war, zurückzukehren und dann aber natürlich, und das ist ja völkerrechtlich verbrieft, Österreich sagen kann, wir nehmen dich aber nicht mehr zurück, weil du hast dich quasi gegen den eigenen Staat gewandt. Und dann ist auch die Frage, was passiert mit den Kindern dieser Frauen, die sich dem Dschihad angeschlossen haben. Also da war eher die Bewegung hin nach Syrien, was noch möglich war. Die Option, die gibt's jetzt nicht, nach Palästina zu gehen oder nach Israel zu gehen, um zu kämpfen. Und somit eben verlagert sich der Kampf, würdest du sagen, auf europäisches Territorium. So muss man es eigentlich krass ausdrücken.
Genau, genau. Und dementsprechend ist auch die Propaganda anders formuliert. Also damals hat man gesagt, also man hat versucht, so gut es ging, Jugendliche, auch Frauen zu motivieren, hinzufahren, indem man auch Bilder von auch inklusive Villen und solche Sachen gezeigt hat, einfach so ein sehr paradiesisches Bild gemalt hat, wie toll es da dort sein wird. Und weil es hat nicht nur Kämpfen beinhaltet, sondern auch einen Staat aufbauen. Also das war besonders attraktiv auch für Frauen, wo sie auch für sich dann gewisse Rollen gesehen haben, einfach zugeteilt wurden. Sie durften unterrichten und so, also Krankenschwester. Also es gab was zu tun für Frauen.
Und natürlich den Staat bevölkern, muss man jetzt
genau, das
plakativ sowieso sagen.
Das auch, aber nicht nur. Also und man sollte auch nicht davon ausgehen, dass Frauen weniger politisiert waren. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber vor allem, was man online gesehen hat. Das heißt, das war, also die Message war, kommt hierher, es gibt was zu tun für euch. So. Und heute ist es nicht so. Heute ist es, gilt es, wenn ihr den Palästinenser helfen wollt, dann müsst ihr jüdische, aber auch europäische Ziele angreifen und insbesondere eben Kultstädte. Also es ist klar auch gesagt in der Propaganda. So. Das ist natürlich eine terroristische Propaganda. Es ist nicht davon auszugehen, dass, sage ich jetzt mal, alle, die an einer Demo teilnehmen, auch das tun werden. Im Übrigen findet der Islamische Staat Demonstrationen gar nicht gut. Also für sie ist eine Demonstration ein Teil der Demokratie und die sie ablehnen. Also da müsste man sowieso grundsätzlich trennen. Also jemand, der eine Demo mitmacht, ist vermutlich kein IS-Anhänger. Also, aber nichtsdestotrotz, es gibt, wie gesagt, diese Propaganda. Es gibt einen Rest der dschihadistischen Szene hier, sowie in anderen europäischen Ländern, die ein bisschen noch einem Ziel gesucht haben. Und jetzt haben sie es. Also jetzt gibt es wieder etwas, wieder einen Konflikt. Die Empörung ist wieder da. Und das Ganze ist jetzt viel komplizierter. Auch wie du gesagt hast, es ist nicht mehr so einfach zu definieren und abzulehnen und zu verurteilen, weil das Ganze unter anderem auch ideologisch mit einem gewissen Widerstandskampf verquickt ist. Also wenn es nur die Hamas wäre, dann wäre es einfach. Aber es gibt eben diese zivile Bevölkerung, die ja also nicht die Hamas ist, die aber auch darunter leidet. Und da ist das Problem. Und das andere Problem ist auch, dass sich europäische Länder dort einbringen und äußern. Und das ist vielleicht nur so als letzter Punkt. Beim Syrien-Konflikt war es vielleicht einfach zu sagen, okay, Österreich hat ja nichts damit zu tun. Hat ja auch nichts damit zu tun. Aber in dem Fall ist es ein bisschen anders. Österreich äußert sich zu Dingen und Jugendliche schauen sich das genau an. Und ich glaube, etwas, was man auch nicht wirklich versteht hier, auch wenn man sagt, ah, man soll sie alle, weiß ich jetzt, nach Hause schicken und ja, jetzt Kalifat schicken. Die sind keine Ausländer, die sind hier, die sind Einheimische, die sind hier geboren, die sind hier sozialisiert worden. Also die Szene, mit der wir zu tun haben, ist keine importierte Szene. Es ist eine europäische Szene, österreichische, deutsche. Ja, und es ist wirklich sehr komplex, weil du hast gewisse islamistische vielleicht Einflüsse, aber du hast auch andere ideologische Einflüsse, die sozusagen miteinander gemischt sind. Man muss schon sagen, das sind Jugendliche, die hier sozialisiert worden sind, die Demokratie verstehen und mitmachen. So, das heißt, auch die Lösung fürs Problem ist nicht so einfach. Und ich habe das Gefühl, es wird nicht wirklich verstanden, was da los ist.
Welche Rolle, weil mich würde das sehr interessieren und das deckt sich ja auch generell mit Einschätzungen zu Radikalisierung insgesamt, dass es, was jetzt islamistische Radikalisierung betrifft, selten die erste Generation von Migrantinnen und Migranten ist, die sich radikalisieren, sondern häufig die zweite, dritte, die hier geboren sind, aufgewachsen sind, so ein wenig vielleicht auch irgendwann in der Zeit des Heranwachsens in der Pubertät den Eindruck haben, sie stehen zwischen zwei Welten, wo ist die eigene Identität, aber auch, und das wäre jetzt meine Frage, diese Ausgrenzung und Abgrenzungserfahrungen, die Jugendliche, junge Erwachsene mit Migrations- und Fluchterfahrungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz sicherlich immer mal wieder machen im Laufe des Heranwachsens und wo es gerade die, wenn auch nur wahrgenommene muslimische Identität ist, die eben zu dieser Ausgrenzung führt seitens der Mehrheitsgesellschaft, was aber wiederum einen fruchtbaren Nährboden bildet für die Radikalisierungsversuche der Dschihadisten, die sagen, aha, die wollen euch nicht, schaut's her, das ist der Beweis, aber wir wollen euch genau deshalb, weil ihr beispielsweise gläubige Muslime seid. Welche Rolle spielen denn diese Ausgrenzungserfahrungen, die Jugendliche, junge Erwachsene mit Migrationserfahrung machen in Österreich? Und welche Rolle spielt vielleicht jetzt auch ganz konkret dieser im deutschsprachigen Raum sehr verengte Diskursraum, was Israel-Gaza betrifft? Also die Tatsache, dass man aufgrund der nationalsozialistischen Vergangenheit Österreichs ganz stark und, wie ich finde, auch richtigerweise auf der Seite Israels steht, aber dadurch auch vieles, was eben das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza betrifft, scheinbar gar nicht thematisiert werden darf, geschweige denn, dass man dazu Spenden aufrufen kann, dass man überhaupt mal sagen kann, aber diese Kinder, die dort sterben, sind genauso unschuldig wie die jüdischen Kinder, die beim Angriff der Hamas gestorben sind, dass es da gefühlterweise fast eine Art von Tabu gibt, das im deutschsprachigen Raum sicherlich stärker ausgeprägt ist als im angloamerikanischen. Glaubst du, dass das auch ein Problem sein kann, weil gerade dadurch auch vieles gar nicht mehr sagbar ist und erst recht dadurch sozusagen außerhalb dieser roten Linien steht, wo dann vielleicht schon die Radikalisierung beginnt?
Also zum ersten Punkt zuerst. Die Attraktivität, also was Extremisten anbieten, ist eine Utopie, also politisch gesehen. Es gibt auch andere Mechanismen, wie dass man sich sozusagen zugehörig fühlt, wichtig fühlt, aus der Welt und so weiter. Das heißt, diese Ursachen an sich, Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel, an sich, würden jetzt nicht zu Radikalisierung führen, weil sonst hätten wir viel mehr radikalisierte Personen. Ne? Das heißt, was vor allem wirkt, ist eben das, was die Extremisten anbieten. Aber im Zuge dessen, was sie natürlich auch tun, ist eben diese Erfahrungen zu instrumentalisieren. Wo dann man sagen könnte, okay, gäbe es keine Diskriminierungserfahrungen, dann würde natürlich die Propaganda der Extremisten weniger stark sein. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, was man versucht für die, also in der salafistischen zum Beispiel Propaganda, also Salafisten sind sozusagen eine Vorstufe der Dschihadisten, so einfach gesagt. Was man unter anderem versucht, ist eine neue Identität zu schaffen. Also Muslim, aber nicht Muslim, so wie man quasi wie die Familie oder die Gemeinschaft definiert, sondern etwas anderes, was über alle anderen Identitäten steht. Und was dann alle jugendliche Menschen in der ganzen Welt vereint. Ja, das heißt, man kreiert so eine küsliche Gemeinschaft, wo eigentlich die Zugehörigkeit zu Daesh eigentlich der Hauptmerkmal ist. So. Und das ist aber eine Lösung für solche Konflikte. Was bin ich jetzt? Bin ich Deutscher? Bin ich Österreicher? Bin ich nicht? Ne? Und das wirkt natürlich gerade in Situationen, wo man sich sonst nicht akzeptiert fühlt. Also wenn, dann auf jeden Fall ist eine Verstärkung der Wirkung eine solcher Propaganda. Und wir haben noch keine vergleichende Forschung, aber es ist immer wieder interessant, einfach daran zu denken oder sich die Frage zu stellen, warum haben wir dieses Problem in Amerika nicht, in den Vereinigten Staaten? Da gibt's einige Muslime, auch politisierte Muslime, aber wieso haben wir das nicht in dem Ausmaß? Und ich glaube, so kann man sagen, integrativ oder so weit, wie die Amerikaner ihre Identität definieren, spielt sicher eine Rolle. Also wenn man dann wiederum denkt, wie eng die Identität in Europa definiert wird, was du alles sein musst, um als ja Deutscher, Österreicher, wobei Deutsch ist ein bisschen weiter, da muss man schon ein bisschen aufpassen. aber hierzulande, ja, also wie schwierig es ist, als Österreicher wahrgenommen zu werden, das spielt sicher eine Rolle. So, und jetzt zur Positionierung. Das macht das Ganze natürlich viel komplizierter, weil gerade wenn man sich an und für sich doch als Österreicher fühlt, aber vielleicht nicht Österreicher, aber auf jeden Fall Wiener. Also es gab mal so Studien zu Jugendlichen, wo eigentlich die Identifizierung mit der Stadt sehr stark war. Also alle, ja, wo Jugendliche sogar davon ausgegangen sind, dass sie diskriminiert werden, sie fanden das normal. So, ja, bin Ausländer, wird schon so sein. Das heißt, man hatte nicht unbedingt negative Gefühle gegenüber der Gesellschaft. Und wenn man sich so wahrnimmt und sieht, wie vielleicht so eine Art parteiische Position, also dass man sich der Staat ja vielleicht doch einseitig positioniert, das ist sicherlich nicht hilfreich. Diese Neutralität, die man vielleicht in den Zeiten von Daesh hatte, ist heute nicht da. Was für mich die Situation viel ernster macht. Also wenn man jetzt über Vulnerabilität, Bedrohungslage spricht, diese undifferenzierten Positionen in der Politik zum Teil, das hat sich ein bisschen geändert in der letzten Zeit, ja. Aber grundsätzlich relativ undifferenziert, das hat sicherlich eine Auswirkung, weil unter anderem auch gewisse Teile der Propaganda auch bestätigt, so dass grundsätzlich Europa antimuslimisch ist. Grundsätzlich.
Und man bietet dadurch eigentlich wieder eine Art Steilvorlage, muss man sagen, für diese Propaganda der Islamisten. Also es ist so eine Art Teufelskreis. Wie du jetzt gesprochen hast, hatte ich ganz stark diesen Eindruck, das eine bedingt das andere und dreht sich eigentlich immer weiter, bis es wirklich zu einer ja fast schon tödlichen Spirale wird. Also man kennt das leider auch aus anderen Kontexten, befürchte ich, diese Tatsache, dass es mit dieser Diskursverengung beginnt und dann aber dort antidemokratische Kräfte, wir haben jetzt gar nicht so viel über die Rechtsextremisten sprechen können, die aber sozusagen von der genau gegenteiligen Seite kommend ja dasselbe betreiben, nämlich auch wieder solche Feindbilder befeuern und eben auf bestehende Trennlinien in der Gesellschaft aufsetzen und dadurch eben diese Polarisierung vorantreiben. Und indem man eben, meine ich doch, aus anderen Studien ableiten zu können, diesen Diskursraum noch weiter beschneidet und beengt, macht man eigentlich das Gegenteil dessen, was vielleicht wichtig wäre, um auch präventiv hineinzugehen oder um auch stärker über den aktuellen Konflikt zu bilden, aber auch andere Konflikte und die Möglichkeit zu geben, im Rahmen bestimmter roter Linien auch darüber zu sprechen, weil wenn das hier innerhalb der demokratischen Gemeinschaft nicht gelingt, dann wird das vielleicht woanders getan. Und das ist dann eben genau, wie du gesagt hast, das sind dann die Salafisten oder das sind eben rechtsextreme Bewegungen, identitäre Bewegungen, die auf all das aufsetzen.
Genau. Und das wird ganz gezielt angegriffen und ins Auge gefasst, also diese Idee der Ungerechtigkeit. Mhm. Also für alle extremistische Bewegungen ist die Ungerechtigkeit das Hauptproblem, also die
Formulierung. Die Doppelmoral auch des Westens, ja, wie ja, es häufig das, gesagt wird.
Das auch. Aber es ist immer eine Art von Ungerechtigkeit, zu der sie eine Lösung anbieten. Und das wollte ich kurz vielleicht noch erwähnen, wo manche auch sagen, man soll ja diese Jugendliche oder was immer Demonstranten ins Kalifat schicken. Erst einmal gibt es zurzeit kein Kalifat. Also das Kalifat ist an und für sich eine Idealvorstellung, so eine Utopie, wie es damals zu den Zeiten von Mohammed gegeben hat. Also das heißt, man möchte so einen Idealstaat schaffen, genauso wie auch andere Ideologien solche Idealstaaten vorschlagen. So wie die Extremisten versuchen zu formulieren, ist, wir sehen diese Ungerechtigkeit, ergo, der Staat funktioniert nicht, wir wollen einen gerechten Staat schaffen und das wird das Kalifat sein. So argumentieren die. Und natürlich ist es genau in der Mitte zu trennen, zu sagen, ja, man kann schon eventuell gewisse Ungerechtigkeiten mal zugeben, aber die Frage ist, wie kann man die lösen auf eine ganz andere, also nicht durch eine extremistische Vorstellung eines Staates, sondern durch Demokratie hat viele, die Demokratie hat viele Möglichkeiten, das anzusprechen und gewisse solche Probleme zu lösen. Und auch Demonstrationen sind auch Teile der Demokratie. Man darf protestieren, man darf sagen, was man denkt. Und nur um das zu erreichen, und da kommen wieder andere Dinge, weil das hängt wie alles zusammen, ne? Die Voraussetzung ist auch, dass man auch politische Partizipation hat. Ja, mhm. Also dass diese Jugendlichen auch befähigt sind und den Eindruck haben, ich kann doch was machen in diesem Rahmen, in diesem System. Ich kann was bewegen, wenn mir etwas nicht passt. Ich kann das sagen und ich kann mithelfen, das zu ändern, mit legalen demokratischen Mitteln. Aber dafür muss man natürlich auch so wahrgenommen werden als Teil des Systems.
Na, und das Wahlrecht besitzen beispielsweise. Genau. Oder auch die weitere Familie das Wahlrecht besitzen. Ja. Ja. Ja, es ist ein weites Feld, in dem wir uns bewegen. Ich befürchte, da gehen uns die Herausforderungen nicht aus. Ich bedanke mich aber sehr herzlich bei dir, liebe Daniela, für deine Zeit, die es uns ermöglicht hat, eine sehr differenzierte Debatte jetzt zu führen, weil ich glaube, das Thema Radikalisierung, Extremismus soll man weder totschweigen, ignorieren, noch soll man es umgekehrt auch aufblasen und dann erst recht für die eigenen politischen Zwecke instrumentalisieren, sondern da gilt es ganz genau hinzuschauen, weil es sehr facettenreich ist, wie du jetzt gezeigt hast. Und aber auch, meine ich, und wir sprechen ja hier beide als Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft, man darf eben auch diese sogenannte Mehrheitsgesellschaft nicht aus der Pflicht lassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Die kann einen Beitrag zur Prävention leisten, wie du gesagt hast, zum Schutz auch leisten von Kultstätten, aber auch von Menschen. Und es geht auch darum, wieder den Diskurs, die Debatte, das gemeinsame Reden zu ermöglichen, vor allem aufrechtzuerhalten, würde ich sagen, als ganz zentrale demokratische Tugend, darum sollte es ja gehen, und auch möglichst viel Beteiligung an dieser Debatte zu ermöglichen, weil der Moment des Ausschlusses kann eben schon der Moment sein, wo auf der anderen Seite sozusagen des Spektrums eine Tür sich öffnet und jemand dorthin gezogen wird. Und das ist dann häufig der Beginn auch einer Radikalisierungsreise. Vielen, vielen Dank, liebe Daniela, für deine Zeit und dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin für dieses sehr, sehr wichtige Forschungsprojekt. Und bei euch allen bedanke ich mich sehr, dass ihr heute mit dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge von Aufnahmebereit wieder hineinhört. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.